Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen herzlichen guten Morgen. Bis 10 geht es hier um Duisburg-Marxloh. Und es geht um neue Musik. Und da wundern sich jetzt vielleicht die einen oder anderen. Das klingt ja nach sehr unterschiedlichen Dingen. Marxloh so als heruntergekommene No-Go-Area verschrien. Und neue Musik gilt vielen als total elitäre Kultur. Unser Gast, die Journalistin und Autorin Margarete Zander, teilt beide Urteile nicht und wird uns wahrscheinlich zeigen, wie beides wunderbar zusammenpasst. Herzlich willkommen, Margarete Zander.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
War ja keine schwer auszusprechende Einladung, denn viele unserer Hörer werden Sie wahrscheinlich oder vielleicht auch kennen über das Ultraschallfestival und Ihre Berichterstattung, auch über klassische Musik. Also Marxloh, neue Musik, Ultraschallfestival, das sind so Ihre Pole. Sie sind aber eben nicht nur Journalistin, Sie waren auch Religionslehrerin und Sie waren auch in der PR-Branche tätig. Also das sind ja noch viel mehr unterschiedliche Positionen. Ich habe das jetzt mal so für mich so zusammengefasst. Also Vielfalt, neue Wege gehen, das ist so Ihr Credo?
Der rote Faden ist die Vermittlung. Das, was mich begeistert, damit möchte ich auch gerne die anderen begeistern. Ich möchte sie auf den Informationsstand holen, am liebsten auf dem ich bin, damit alle dann auch mitreden können und sich ihr eigenes Urteil bilden können. Und das ist so meine Devise. Egal, ob das jetzt bei einer Plattenfirma international ist oder ob das über Marxloh ist, dass man einfach eine neue Sicht auf diese Dinge bekommt. Und auch wenn ich mit Komponierenden gesprochen habe, dann war mir einfach immer wichtig, dass die Leute sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen und keine intellektuellen Sprüche da geklopft werden, sondern dass die Beziehung, die Emotionalität eine große Rolle spielt.
Die Journalistin Margarete Zander ist unser Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, ein sehr dickes Buch, liegt hier vor mir, die Marxloh Power. Was sie damit meint, mit der Marxloh Power, das zeigt zum Beispiel eine Torte, nämlich die Schwarzfelder Kirschtorte. So, jetzt denken manche, ich habe mich versprochen, Schwarzfelder Kirschtorte. Nein, nein, ist richtig, ne? Schwarzfelder Kirschtorte. Wo haben Sie die gegessen?
Das ist der kleine Trick und das Augenzwinkern. Im Elifs Tortenwelt habe ich die gegessen und die Besitzerin habe ich kennengelernt bei einem Rundgang mit zwei Mädchen, die mir ihr Marxloh gezeigt haben. Und die haben mich dann auch immer gefragt, was war denn früher hier? Und da, wo Elifs Tortenwelt ist, da war früher eine ganz runtergekommene Kneipe und ich habe mich einfach...
Denn Sie sind gebürtige Duisburgerin, auch aus dem Norden, Nachbarviertel von Marxloh.
Ich komme aus Duisburg-Walsum und das ist der Nachbarstadtteil von Marxloh, ganz genau. Deshalb hatte ich einen Bezug, kam, da kommen wir sicher gleich noch drüber, über das Klavierfestival Ruhr wieder nach Marxloh. Und die beiden sagten, wie, Sie kennen Elifs Tortenwelt nicht, das kennt bei uns jeder, jeder, der türkischen Migrationshintergrund hat. Da bestellen wir alle unsere Torten, wenn wichtige Feiern sind, Geburtstage, Einschulungen und Hochzeiten sowieso. Ich stehe vor der Theke und sehe Schwarzwälder Kirschtorte, Bienenstich, gedeckter Apfelkuchen.
Klassisch deutsche Kuchenrezepte.
Ja, ich sage zu der Frau mit Kopftuch, die hinter der Theke steht, sind das nicht typisch deutsche Kuchen? Sie lacht und sagt ja, aber ohne Alkohol und Gelatine. Und wenn sie sich über Schwarzwälder Kirschtorte wundern, wir dürfen sie nicht Schwarzwälder Kirschtorte
nennen. Also wenn da kein Alkohol drin ist, ne?
Kein Alkohol drin ist.
Die Nurcan, haben Sie gesagt, heißt Elifs Tortenwelt?
Ja.
Genau. Das ist eine Marxloherin, die in dem Buch sich und ihr Marxloh eben auch vorstellt. Und Sie stellen Marxloh über genau diese Geschichten vor. Eben für alle Nicht-Duisburger ist ein Stadtteil eher als Problembezirk in den Medien. Warum eigentlich? Arbeitslosenquote, Bildungsniveau, migrantische Geschichten oder was ist so das Haupt?
Ich glaube, dass die Menschen manchmal lieber die Kriminalgeschichten erzählen oder über Sozialschmarotzer schimpfen, als sich wirklich in den Stadtteil zu begeben und mit den Menschen zu sprechen. Und ich
Aber es
wollte
ist eine
wissen,
der ärmsten, eins der ärmsten Viertel Deutschlands, ne? Das sagen, glaube ich, die Zahlen.
Ich habe die Menschen kennengelernt und mich hat nicht interessiert, ob arm oder reich, ob wichtig oder unwichtig. Ich wollte mit den Menschen über das Lebensgefühl sprechen und da bin ich sehr bereichert worden. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, haben ein sehr positives Lebensgefühl und ich habe mich immer gefragt, warum gehen die denn nicht weg hier, wenn das die No-Go-Ära ist, wenn hier jeder überfallen wird und wenn hier ständig Messerstechereien sind. Aber die Lebenswirklichkeit ist tatsächlich eine andere und das habe ich auch bei allen gefunden, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe ungefähr 50 Menschen über viele Monate intensiver kennengelernt und dann über 24 geschrieben. Das heißt, ich habe ihnen eigentlich eine Stimme gegeben. Ich habe nicht über die Menschen geschrieben, sondern die haben quasi mit mir ihr Kapitel, ihre Geschichte geschrieben.
Ja, und das ist zum Teil eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Also wo Marxloh vor 15 Jahren noch totaler Leerstand war, da kommen heute Leute aus Belgien und den Niederlanden angereist, weil dort die Brautmodenstraße ist, das Wunder von Marxloh. Da hatten sie auch Einblicke in diese Straße, nicht wahr?
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so gerne in den Brautmodengeschäften sitze, weil die Betreiber die unterschiedlichsten Kulturen, die in Marxloh ansässig sind, sehr gut kennen müssen, um die entsprechenden Brautkleider fertigen zu können. Und viele fertigen die Brautkleider dort. Und als ich bei Tercan Küçük saß, der das erste Brautmodengeschäft in Marxloh eröffnet hat und ihn gefragt habe, was er denn von Beruf ist, da hat er mir gesagt, Schweißer. Und er hat auch bei einem Autozulieferer zuerst gearbeitet, ging dann in die Türkei, immer wieder zurück in den Sommerferien und hat irgendwann Oberhemden importiert und immer mehr Anzüge und schließlich dann auch Brautkleider. Und er hat unglaublich gerne bei diesem Autozulieferer gearbeitet und hat dort gelernt, mit unterschiedlichen Kulturen, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten, hat also wirklich viele Kurse gemacht. Mhm. Und das hilft ihm dann mit seinen Brautmodengeschäften. Und inzwischen hat er noch ein Eventcenter für Hochzeiten.
Sie haben auch ein Ehepaar kennengelernt, das ein Reformhaus betreibt. Das ist jetzt ein Ehepaar, die jetzt keinen Migrationshintergrund haben und die mit ihrem Reformhaus, so mitten unter diesen, ich war noch nie in Marxloh, ich kenne auch die Straße nicht, die Weserstraße, aber das scheint schon auch ein besonderer Punkt zu sein, dieses Reformhaus.
Die sind wirklich mittendrin und werden auch häufig gefragt, warum sind sie ausgerechnet hierher gekommen? Und dann sagt Marco Bliersbach, der Betreiber, immer, wir waren zuerst da. Also dieses Reformhaus ist schon sehr, sehr alt. Und die sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit den Kulturen, die zugewandert sind, umgeht. Denn sie gehen auf die Leute zu und fragen eigentlich, was sie brauchen. Und da brauchen die jungen Mädchen ganz besondere Farben für ihre Haare. Die älteren Leute brauchen ganz bestimmten Honig oder
Zusatzstoffe. Weil die Geschmäcker anders sind jetzt als
Weil als die Geschmäcker gut. anders sind und weil sie sich selber auch zum Teil heilen dadurch. Und die Leute im Reformhaus kennen sich sehr gut aus, was die Wirkung verschiedener Lebensmittel angeht und können dann beraten. Und sie sind nicht eines von diesen Kettenreformhäusern, die nichts mehr extra bestellen können, sondern sie sind selbstständig geblieben.
Also man hört jetzt schon durch diese drei kleinen Geschichten, die Sie jetzt erzählt haben, mit wie viel Empathie Sie auch die Leute, oder mit wie viel Verständnis sie rausgegangen sind, mit wie viel Einblick sie aus diesen Besuchen rausgegangen sind. Und sie sind zwar gebürtige Duisburgerin, also wie gesagt, direkt angrenzend an Marxloh, aber sie haben das wahrscheinlich, das ist das Viertel ja auch neu kennengelernt. Und da gibt es eben so die Geschichte, warum sie angefangen haben. Das ist auf einer Seite das Klavierfestival, auf der anderen Seite aber der Philosoph Wittgenstein. Erzählen Sie mal die Geschichte, warum Wittgenstein? Wie hat der sie dazu gebracht?
Also ich habe immer gesagt, ja, Integration, ich bin ja für Integration, aber was kann ich denn tun? Ich vermittle klassische Musik und dann auch noch zeitgenössische Musik. Das will doch da keiner wissen. Was kann ich denn damit anfangen? In dem Bereich von Integration gar nichts. Und dann bin ich auf ganzer Linie eines Besseren belehrt worden. Ich fuhr mit der Straßenbahn der 903 von der Haltestelle Schwan, also in Duisburg, vom Besuch meiner Mutter zu Hauptbahnhof Duisburg-Hamborn. Und ich liebe diese Straßenbahn. Ich habe ja auch viele Straßenbahngeschichten geschrieben. Es war ein unglaublich heißer Sommertag und es stand ein junger Mann und las in einem Buch mit arabischer Schrift. Und in meinem Kopf begann ein Film. Ist das jetzt einer von denen, die zum IS-Kämpfer ausgebildet werden? Geht er gleich in eine Koranschule und wird er gegen unser Grundgesetz aufgehetzt oder wenigstens wird ihm vermittelt, dass das, was er lernt in der Koranschule, wichtiger ist als unser Grundgesetz? Der ganze Film lief in meinem Kopf ab und ich traute mich irgendwie nicht, ihn zu fragen, was er denn da liest, war so ein attraktiver junger Mann. Und ich stieg aus der Straßenbahn aus, er trug mir meinen Koffer die Stufen herunter. Und ich fuhr mit der Rolltreppe zum Bahnsteig hoch und sah, er steht direkt hinter mir. Da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, Entschuldigung, Ihr Buch sieht so interessant aus. Können Sie mir sagen, was das für ein Buch ist? Und er druckst so rum und sagt, ja, ich weiß nicht, ob Sie davon schon was gehört haben. Das sind Aphorismen von Ludwig Wittgenstein. Also einem der größten Philosophen des 19. Jahrhunderts. Wir standen noch oben an der Rolltreppe und ich habe immer gedacht, jetzt hätte ich gerne mein Gesicht gesehen. Mhm. Ja, ich war so verblüfft, habe mich aber gleichzeitig auch geschämt, weil mir fiel auch mein Vater ein, der mit aller Offenheit damals auf die Gastarbeiter zugegangen war. Und ich habe mich gewundert, dass ich so besetzt war von anderen Bildern und habe gedacht, da musst du was tun. Dann fiel mir Tobias Bleek ein, der als Education Manager beim Klavierfestival Ruhr mich immer wieder eingeladen hat, nach Marxloh zu kommen. Und da habe ich gedacht, jetzt gehst du und guckst, was wirklich los ist.
Was hat das Klavierfestival Ruhr mit Duisburg-Marxloh zu tun, frage ich unseren Gast, die Journalistin Margarete Zander. Ihr Spezialgebiet ist die klassische Musik, also das Klavierfestival Ruhr ist klar, aber sind die in Marxloh vorhanden?
Also ich habe mich anfangs gewundert. Tobias Bleek traf ich hier in Berlin, häufig bei den Berliner Philharmonikern, weil er für die auch Programmhefttexte geschrieben hat. Und er sagte immer, du kommst doch aus Duisburg-Walsum, das ist doch direkt neben Marxloh, guck dir doch mal unsere Education-Projekte an. Und ich dachte immer, was haben die denn in Marxloh mit Klaviermusik zu tun? Was soll denn da Klaviermusik? Sollen die jetzt alle zum Klavierfestival kommen? Und irgendwann war ich bei meiner Mutter zu Besuch, die so langsam dement wurde und dachte, okay, auch nach diesem Erlebnis in der Straßenbahn, ich will da einsteigen, jetzt nimmst du diese Gelegenheit wahr und gehst nach Marxloh. Alle um mich herum, sämtliche Nachbarn haben geschimpft, warum gehst du? Nein, Vorsicht, da werden die Leute überfallen und das ist ganz gefährlich und so weiter. Und tatsächlich wusste ich es ja nicht. Ich bin ja nur immer mit der Straßenbahn durch die Hauptstraße gefahren und habe diese 30 Hochzeitsgeschäfte gesehen und diese glitzernde Brautmodenwelt. Dann musste ich aber in eine Nebenstraße gehen und diese Nebenstraße war an einem Vormittag wunderschön, die Sonne schien, alles war mit Geranien bewachsen und so weiter und ich kam in die Schule und Richard McNichol, den ich auch aus dem Programm der Berliner Philharmoniker kannte, spielte Musik mit 24 Kindern, von denen keines Deutsch sprach und am Ende dieser Stunde konnten sie alle schnell und langsam, laut und leise, Stopp und Schön sagen. Er spielt nämlich wunderbar Flöte. Er war früher bei London Philharmonic Orchestra und ist ein fantastischer Musikvermittler. Und dann bin ich ja auch. Und
das ist dieses Education-Programm eben des Klavierfestivals. Die sind da dauerhaft, oder?
Die sind seit 15 Jahren.
Das heißt, da hat sich richtig was entwickelt.
Gemeinsam mit einem der Grundschullehrer, der inzwischen Rektor der Schule ist, mit Klaus Hagge. Und es ist wunderbar, wie das Klavierfestival ganz konkret die Arbeit in den Schulen unterstützen kann. Die setzen also nichts von außen künstlich auf und machen so ein bisschen Kinderbelustigung, sondern die machen richtig Erziehungsprogramm mit.
Was ich eben gedacht habe, Ihre Vorbehalte haben mich jetzt eigentlich doch auch ein bisschen gewundert, weil Sie selber sind ja 57 in Duisburg geboren, aufgewachsen in einer Bergmannsfamilie. Sie sind ja auch zur klassischen Musik gekommen. Wie sind Sie denn zur klassischen Musik gekommen?
Meine Mutter spielte Kirchenorgel vertretungsweise. Und mein Vater hörte auch viel Musik. Und wir mussten Klavier spielen als Kinder. Später habe ich dann gerne Klavier gespielt. Und dann bin ich eben Lehrerin geworden für Musik und katholische Religion.
Aber vorher haben Sie noch ein Radiovolontariat gemacht, bevor Sie als Lehrerin tatsächlich unterwegs sein konnten für klassische Musik.
Ja, das lief so ein bisschen parallel. Während der Ausbildung zur Lehrerin zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen hatte man damals eine Wartezeit und diese 10 Monate Wartezeit hatte ich überbrückt bei Radio Bremen, Gute von Irma, die damals den Schulfunk bei Radio Bremen aufgebaut hatte.
Ostpreußischer
Adel. Die hat mich dann eingeladen und hat gesagt, ehe Sie da irgendwo rumhängen, kommen Sie doch zu mir, wir erfinden ein Volontariat und hat dann mit Hans Otte gesprochen, dem Komponisten, der damals Leiter des Senders war. Und dann hat Goto von Irma ein Prototyp des Klassikvolontariats fürs Radio erfunden.
Und so sind Sie, also klassische Musik war ihrs. Das hat man jetzt schon rausgehört. Aber das heißt ja nicht unbedingt neue Musik, wo Sie anfangen. Wann gab es den Klick?
Mein Vater ist 1989 gestorben und der hatte seinen Kindern Geld hinterlassen, damit wir uns einen Wunsch erfüllen für etwas, was wir normalerweise nicht tun würden. Und ich bin 3 Monate nach New York gefahren und in New York hat's mich dann erwischt. Da stand ich mit Phil Korner, einem Komponisten und Pianisten, an einer Straßenecke. Es kam ein Riesentruck vorbei, damals fuhren die noch durch Manhattan und er sagte, "Isn't it like a roaring lion?" Ist das nicht wie ein brüllender Löwe. Und er nahm mich mit in die diversen Lofts und ich kam zu Lamont Young und habe eines seiner Eternal-Konzerte besucht, 3 Tage hintereinander. Man betrat den Raum, da stand der Bläserklang schon und man ging auch wieder raus, bevor der Klang zu Ende war. Und das an 3 Abenden hintereinander. Am 3. Abend habe ich gedacht, sollst du noch mal gehen, sollst du nicht mehr gehen. Ich bin dann noch mal hingegangen aus lauter Neugier. Damals war das in der Dia Art Foundation ein wunderbarer Ort auch. Und ich stellte fest, dass wo ich ging und ruhig stand, der Klang in meinem Körper war. Und das fand ich so fantastisch und so seltsam, dass ich gedacht habe, wo kommt das her, was ist das? Und fing dann an, mit den Komponierenden zu sprechen. Und so bin ich zur zeitgenössischen Musik gekommen, John Cage und Morton Feldman und so weiter.
Ist das vielleicht auch so, dass Sie, dass es also New York bedurfte, weil die Amerikaner einfach eine andere Selbstverständlichkeit, weil Sie sagten ja Vermittlung, wir hören das jetzt ja auch, glaube ich, Sie vermitteln sehr viel, wissen so beiläufig, ständig fallen Namen und diese Vermittlung, also auch neuer Musik, wo Sie sich bis dahin irgendwie nicht rangetraut hatten oder Sie auch vielleicht für elitär gehalten haben, und in Amerika war das eben ganz anders, viel selbstverständlicher, so höre ich das jedenfalls raus bei Ihnen.
Ja, jetzt. Ich habe John Schaefer getroffen von WQXR, der hatte sein Studio an der Brooklyn Bridge und der hat mir dann gesagt, ihr immer mit eurem musikwissenschaftlichen Reden, fragt doch die Leute, wie sie über die Brücke gekommen sind. Haben sie Inliner getragen, sind sie mit dem Taxi gekommen, sind sie mit dem Fahrrad gekommen, und da hat es bei mir Klick gemacht. Die Menschen, die sind es, die die Neugier auf die neue Musik tragen und nicht unbedingt die musikwissenschaftlichen Quartsextakkorde, die aufgelöst werden oder solche Formeln, die man natürlich wissen muss. Man muss eine Partitur lesen können, aber man muss weiterdenken und denken, was bewegt es, wie ist es für Musiker, mit diesen Klängen umzugehen, welche Erfahrungen machen die Komponierenden mit Musikern und so weiter. Also schon eine Brücke schlagen, die aber auch eine emotionale Qualität hat.
Ja, und eben aus der Emotion also kommt, ne, bei Ihnen jedenfalls ganz klar aus der Emotion gekommen ist. Sie haben das Ultraschall-Festival für neue Musik hier vom Deutschlandradio und vom RBB mitorganisiert zum Teil. Sie berichten bis heute auch darüber und Sie präsentieren Veranstaltungen. Also neue Musik ist geblieben. Und also dieses neue Musik den Menschen nahebringen ist ja immer noch eine Aufgabe, ne?
Viele das Schrecken ist auf zurück. Jeden Fall meine Leidenschaft, ja. Und da habe ich auch viel gelernt von Leuten wie Christoph Eschenbach zum Beispiel, der mir gesagt hat, dass er einen Kompositionsauftrag an Oliver Nassen gegeben hatte, auch in Chicago. Und er sagte zu Oliver Nassen, du musst auf die Bühne kommen, weil die Leute diesen Kompositionsauftrag bezahlt haben. Du musst was erzählen. Und Oliver Nassen war wütend und sagte, Christoph, du weißt, dass ich nichts über meine Musik sage. Und Christoph Eschenbach sagte, ja, aber wer hat gesagt, dass du was über deine Musik sagen sollst? Du erzähl doch was von deiner Großmutter. Und Oliver Nassen kam auf die Bühne und sagte, Christoph Eschenbach hat gesagt, ich soll was über meine Großmutter erzählen. Da haben natürlich alle gelacht, alle haben ihn ins Herz geschlossen und haben ganz anders dieser Musik zugehört. Und so habe ich gelernt, die Ohren zu öffnen und Brücken zu bauen.
Auch in Ihre eigene Familie? Also Sie haben Mann und Kinder, also sind die auch alle offen für neue Musik oder ist das so Mutters Spezialgebiet?
Ja, wenn man sonst die Türe zumacht, weil die Kinder laute Musik hören, dann hat meine Tochter manchmal die Türe zugemacht, wenn ich laute Musik gehört habe. Aber Hans-Werner Henze hat sie ganz genau hingehört, den liebte sie. Ich weiß nicht warum.
Und im Gespräch sind wir mit Margarete Zander, Musikjournalistin und Autorin. Und wir haben erfahren, dass ein Aufenthalt in New York sich für die neue Musik geöffnet hat. Besonders schön fand ich in dem Zusammenhang übrigens, was Sie da gesagt haben, dass Ihr Vater Ihnen das Geld für die Reise hinterlassen hat. Also all seinen Kindern Geld hinterlassen hat für einen Wunschtraum, sich einen Wunschtraum zu erfüllen. Stellen Sie uns Ihren Vater mal vor.
Mein Vater war Fahrsteiger auf der Kokerei Friedrichshain 48. Das heißt, der Vorgesetzte mehrerer Steiger. Und ein Steiger ist wiederum der Vorgesetzte mehrerer Bergleute. Und mein Vater hat auf dieser Kokerei die praktischen Betriebsabläufe kontrolliert. Und als er den ersten Türken sah, der mit seinem Gebetsteppich vor der Batterie lag, die mit 1000 Grad gedrückt werden und Funken sprühen, da hat er ihn da weggerissen und hat gesagt, was ist los? Ja, Meister, ich möchte gerne beten. Mhm. Und hat dann angefangen, einen Raum freizuräumen, der auch noch gegen Mekka ging, dass die Arbeitenden die Möglichkeit bekamen, wer wollte, zu beten. Und dann hat er sich den Koran kurz gefasst gekauft.
Ihr Vater hat den Koran gelesen?
Ja. Der Koran kurz gefasst. Mhm. Ich habe dieses Heftchen noch. Und er wollte einfach wissen, an was die Menschen glauben, welche Regeln sie haben, weil in der katholischen Kirche, oder es gab diese Gerüchte, ja, die dürfen alle umbringen, die nicht gläubig sind, und wir Christen sind in den Augen der Muslime ungläubig und so weiter. Und er sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, bei den Leuten, die mit denen ich hier zusammenarbeite, ist das vollkommen anders. Und natürlich steht das nicht im Koran. Im Koran steht, wenn man einen Menschen umbringt, ist es so, als wenn man die ganze Menschheit umbringt.
Woher kommt diese Offenheit Ihres Vaters oder dieses auf andere zugehen? Also das ist ja durchaus eine ziemliche Charakterstärke auch.
Ich habe viel darüber nachgedacht. Das ist natürlich eine Charaktereigenschaft, aber er selbst hatte Schwierigkeiten, weil er anfangs einen polnischen Namen hatte. Sein Großvater war aus Polen eingewandert und er hat sich immer wieder um eine höhere Stelle beworben, und bis ihm einer der Chefs von Thyssen gesagt hat, mit diesem Namen werden Sie hier nichts, wir hießen Susinski. Und er ist zum Großvater gegangen und der hätte diese Urkunde und den Antrag bei der Stadt, einen anderen Namen anzunehmen, unterschreiben müssen, und der Urgroßvater hat sich natürlich empört, und aber als der Urgroßvater starb, da war ich 4 Jahre alt, da haben wir dann den Namen meiner Mutter angenommen, Zander, und gleich bei der nächsten Bewerbung war mein Vater dabei und bekam die nächsthöhere Stelle. Und
also ich glaube, sowas konnte sich hineinversetzen.
Ja, sowas konnte sich man einfach nicht.
Und das hat er offenbar ja an Sie auch weitergegeben, oder? Dieses hinter die Kulissen gucken wollen, sich nicht von irgendwas kirre machen, was so die Mehrheit vielleicht an Gerüchten in die Welt setzt, versuchen, oder auch an ihren Erfahrungen.
Ja, immer versuchen, den einzelnen Menschen zu sehen und dessen Geschichte.
Und ich gebe euch Geld oder ich hinterlasse euch Geld, geht ihr euren Weg, steckt ja eben auch dieses, geht ihr euren Weg. War das so eine Prämisse in Ihrer Familie, sie auch wirklich die Kinder freizulassen, also ihren freien Willen?
Ich weiß, dass wir, als ich 15, 16 war, da habe ich sehr für die Emanzipation der Frau gekämpft, weil es hieß, ja, du wirst am besten Lehrerin, dann kannst du einen Arzt oder jemanden heiraten, der intelligent ist, und kannst dann vielleicht nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Das war ursprünglich das Bild meines Vaters. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne arbeiten, um selbstständig zu sein, um mein eigenes Geld zu verdienen, unabhängig zu sein, etwas der Gesellschaft zu geben. Und das hat er dann begriffen. Also als ich studiert habe, war er dann ganz stolz auf mich.
Also musste auch einen Weg gehen. Also Ihr Vater ist aber Wege gegangen.
Er ist gegangen,
ne?
Ja.
Er ist Wege gegangen, genau. Dieses Studium, was Sie dann, Theologie, Sie hatten vorhin gesagt, Mutter spielte Kirchenorgel. Also Kirche, Religiosität, Katholizismus spielte eine große Rolle in Ihrer Familie. Und war auch Ihrs.
Ich sage immer, als ich Abitur gemacht habe, konnte ich beten und Klavier spielen, und das Studium der Theologie hat mich gerettet, weil ich da die Philosophie kennenlernte, und natürlich wollte ich als erstes aus der Kirche austreten, weil ich dachte, die Lehre ist ja eine völlig andere als das, was Kirche macht, und das ist auch bis heute so geblieben. Ich gehe einen sehr kritischen Weg mit dieser Kirche und bin natürlich entsetzt und gehe ab und zu ins Kloster in Aibingen, in die Abtei St. Hildegard, habe dort eine Freundin und die Schwester Philippa. Und ab und zu, und das sagt Mehmet Demirel auch immer so schön vom Restaurant Pera, ab und zu muss man sich wie ein Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Das machen Sie dann in
Und das mache ich dann
bei Schwester
Kloster,
Philippa, ja. Die eine Kämpferin für die Frauen ist in der Kirche.
Genau.
Ne?
Mhm.
Letztlich haben Sie sich dann ja, also wir haben jetzt mitgekriegt, Lehrerin, Sie haben tatsächlich das Referendariat auch gemacht, sind Lehrerin gewesen. Sie haben gleichzeitig eben im Radio gearbeitet oder jedenfalls parallel. Sie waren in New York gewesen, da haben Sie unter anderem im PR-Bereich, Sie hatten, glaube ich, Plattenfirma vorhin
genau, erwähnt. Genau, die eine Anlaufstelle für mich war eine Plattenfirma und ich habe damals die Toscanini-Edition mit auf die Bühne der Carnegie Hall gestellt und präsentiert.
Ich habe von Ihnen den Eindruck, dass Sie sich irgendwie auch alles zutrauen, oder? Also so vor haben oder haben Sie auch manchmal Angst vor einer Aufgabe, weil das sind ja schon ganz schöne Dinger, die Sie
Ich
so
lasse mich mitreißen von den Menschen. Ich habe es dann nicht eigenverantwortlich gemacht, natürlich, aber ich gehe dann mit und unterstütze die Menschen in dem, was sie tun und so lerne ich. Das ist, glaube ich, meine Art zu lernen.
Und Sie haben dann das freie Journalistentum dem vorgezogen, Beamtin zu werden?
Ich konnte mir nicht vorstellen, 9-to-5 in einem Sender zu sein und früher war das so, dass man dann die Aufträge nach außen vergeben hat. Heute sieht ja das Bild des Redakteurs ein bisschen anders aus, aber ich musste einfach nach Donaueschingen fahren. Ich musste an die verschiedenen Orte fahren, um mit der neuen Musik, um mit der Musik direkt konfrontiert zu sein, um mir mein eigenes Bild zu machen. Und das ist mein Weg.
Und Sie konnten aber auch nicht Lehrerin sein. Also das im Schulbetrieb, das war offenbar dann
ja,
auch zu festgelegt.
Man konnte das eine nicht mit dem anderen vereinbaren. Ich weiß, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, weil ich die Schüler auch geliebt habe. Besonders die, die die Füße auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, nee, Frau Zander, wir haben gerade eine Mathearbeit geschrieben.
Die
also
haben Sie
gleich
geliebt?
Machen wir nicht Musik. Und wenn ich die dann gepackt habe,
wie denn? Womit
dann
denn?
Zum Beispiel mit einem Playback aus der Popmusik, mit irgendeinem Titel, den sie gut fanden. Und dann haben sie dazu Schlagzeug gespielt oder mit verschiedenen Instrumenten, mit einer E-Gitarre Musik gemacht. Und dann wollten sie sogar die Pause durchmachen. Und das gibt einem als Lehrerin natürlich eine Riesenfreude.
Auf Ihr Buch, die Marxloh Power, möchte ich mit meinem Gast Margarete Zander nochmal wieder zurückkommen. Haben wir ja mit angefangen. So wie wir auch den Lebenskreis dann irgendwie immer wieder da haben hingehen lassen. Sie lesen am Samstag, jetzt kommt ein Samstag, am 24.06. in Duisburg. Da findet wieder die lange Nacht der Industriekultur in Duisburg statt. Sie haben überhaupt schon viele Lesungen gemacht da. Wie ist denn das so? Wer kommt denn da?
Ja, ich habe ein paar Mal im Hotel Montan gelesen. Das ist ja mitten in der sogenannten No-Go-Era, die gar keine mehr ist, weil Marxloh boomt inzwischen. Es gibt ja sehr, sehr viele Restaurants und neue Cafés und so weiter. Also ganz, ganz toll, die bis 24 Uhr nachts geöffnet sind. Und wenn ich denn da lese, dann kommen Frauen, die nicht lesen und nicht schreiben können, die zum Teil bei der marokkanischen Fraueninitiative aufgefangen werden und die man dort unterstützt, das Leben in Deutschland kennenzulernen. Über die habe ich eben geschrieben. Und es kommen aber auch Professoren, die Soziologie studiert haben. Es kommen Lehrerinnen und Lehrer. Es kommen natürlich die Gewerbetreibenden, die wissen wollen, was hat sie über Marxloh geschrieben. Und es kommen auch die, die Marxloh-Führungen machen. Also ein sehr, sehr unterschiedliches Publikum.
Und die Sie beschrieben haben, die sich in dem Buch finden, zum Großteil, glaube ich, unter klaren Namen. Ne?
Die haben alle ihren Namen. Und die haben unterschrieben, dass ich ihre richtigen Namen veröffentlichen
wie
darf.
Wie finden die sich denn? Wie finden die denn das? Haben Sie denen das vorher vorgelegt? Oder
ich habe es jedem vorgelesen und das waren ganz wunderbare Momente. Das waren fast andächtige Minuten, die wir da miteinander verbracht haben. Und das schönste Kompliment war, als einer mir hinterher gesagt hat, woher wussten Sie das? Das heißt, ich habe also an mir selbst auch gespürt, dass mein Puls wieder im Ruhrgebiet-Rhythmus schlägt und dass es so sein könnte, also dass ich das Journalistische gar nicht in den Vordergrund gestellt habe, sondern ich war eher Nachbarin. Ich hätte Schulkameradin sein können. Ich kam eben von nebenan und sag, wie ist denn das Lebensgefühl hier? Ich komme aus Walsum, mal hören, wie es euch hier geht. Und das haben alle gespürt, dass ich tatsächlich auch von dort komme und nicht sowas Aufgesetztes, ach, ich komme aus der Soziologie oder ich möchte das mal wissen, sondern die Menschen haben mir ja wirklich ihre Geschichten erzählt und anvertraut.
Aber letztlich sind Sie ja Journalistin. Also was auffällig ist, also es gibt dann so ein paar Themen, zum Beispiel eine Frau, die auch nach 28 Jahren kaum Deutsch spricht. Da merkt man schon, dass Sie das auch verwunderlich oder kritisch sehen. Aber Sie haken nicht nach. Also diese journalistische, warum machen Sie das nicht und so weiter, das kommt nicht. Hatten Sie sich das vorgenommen?
Weil ich aus der Sicht der Menschen auf Marxloh blicke und aus der Sicht der Menschen, und diese Frau hat 8 Kinder erzogen und ist relativ krank im Moment, die möchte Deutsch lernen und ich glaube, ich habe sie auch ein bisschen falsch verstanden, ich war enttäuscht, dass sie nicht mehr Deutsch sprechen kann, weil wir immer die Tochter als Dolmetscherin brauchten. Und ich sagte zu ihr, wäre doch schön, wenn wir direkt miteinander sprechen könnten. Und da kam dieses Zögerliche und da dachte ich, Ja, das lasse ich jetzt einfach so stehen.
Dieses einfach so stehen lassen, das ist in Ihrem Buch häufiger. Sie wollten ja eigene Vorurteile, eigene Sichten überprüfen oder dagegen auch anschreiben. Ist Ihnen das gelungen?
Ich denke ja. Also ich habe Menschen gefunden und herausgefunden, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen, worüber sie sich freuen, dass sie selbstbewusst sind, dass sie Humor haben, dass sie Teamgeist haben. Das ist diese Marxloh-Power, von der ich eigentlich spreche. Mhm. Die Neugier, die Offenheit, auch mir gegenüber. Und ich habe einige Leute getroffen, wie Saida Shadmi zum Beispiel, die sich aus ihrer eigenen Community herausbewegen und den anderen, in dem Fall Frauen, auch Mut machen, das auch zu tun, die dann Fahrten anbietet zum Landtag nach Düsseldorf, die sagt, was ist Demokratie, was sind Wahlen. Die fährt zum Rhein, weil viele aus diesem häuslichen Bereich gar nicht herauskommen oder herausgekommen sind. Wer nicht lesen und nicht schreiben kann, traut sich auch kaum mit dem Bus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Aber das kann man lernen und das lernt man dann da bei der marokkanischen Fraueninitiative, die offen ist für alle arabischsprachigen Frauen zum Beispiel.
Was mir jetzt in der normalen Berichterstattung über Marxloh, glaube ich, eines der letzten Bilder war die große Siegesparade nach dem Erdogan-Wahlsieg. Wie gehen die Leute damit um?
Man kann das schlecht verstehen. Für die jungen Leute, die da die Fahne aufhängen, ist es so ein bisschen, als hätte man eine Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Und wenn man sieht, dass gerade Menschen mit einem anderen Aussehen, mit einem anderen Migrationshintergrund häufig noch radebrechend deutsch angesprochen werden, obwohl Gastarbeiter seit 60 Jahren inzwischen eben als Deutsche in der dritten Generation bei uns leben und dann geht jemand zum Amt und es wird ihm mit Händen und Füßen gezeigt, in welches Zimmer er gehen soll oder an der Kasse du Karte anlegen und dann wird auf den Preis gezeigt und das sind Menschen, die in Deutschland geboren sind, die hier studiert haben, dann stimmt was nicht. Ich will das nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, ich glaube, da ist Integration nicht nur einseitig, sondern Integration muss von beiden Seiten herkommen. Und da fehlt manchmal diese Freundlichkeit. Und dass dann jemand wie Erdogan mit seiner väterlichen Art gewinnt, ist eigentlich sehr, sehr traurig.
Sind Sie in Diskussionen gegangen da?
Ich diskutiere sehr, sehr viel, auch mit jungen Leuten und vor allen Dingen auch an den Schulen, auch mit dem Rektor zum Beispiel des Elias-Knapp-Gymnasiums, wo das angesprochen wird. Und die gehen zum Beispiel nicht mit demonstrieren. Aber es ist so ein Gefühl, haben mir manche Jugendliche gesagt. Es ist nur so ein Gefühl und haben dann hinterher doch ein Stück weit ihre Dummheit, sagen wir, eingesehen, aber dieses Gefühl von Fußball-Weltmeisterschaft und wir haben gewonnen.
Haben Sie auch Leute getroffen, die Marxloh nicht gut finden? Die weg wollen?
Die weg wollen nicht. Nee, meistens sind es die Leute, die Marxloh gar nicht kennen, die von außen kommen und ihre Vorurteile haben und sagen, da geht man doch nicht hin, da kann man doch nicht leben. Und früher zum Beispiel kamen Leute aus Wesel und haben da ihre Kleider gekauft fürs Schützenfest oder für ihre Hochzeiten, für die Abi-Feiern. Die sind so langsam weggeblieben, aber ich glaube, jetzt kommen sie wieder, weil sie einfach merken, es gibt auch einen kleinen Buchladen und es gibt auch viele neue Restaurants mit Gartenteil und so weiter. Also Marxloh ist schon sehr attraktiv und vor allen Dingen, dass die Restaurants so lange geöffnet sind, das ist dann doch für viele verblüffend. Und wer einmal jemanden kennt, der dorthin gegangen ist, der dort gut gegessen und getrunken hat, der bringt dann seine Freunde mit.
Ich habe gelesen im letzten Kapitel in Ihrem Buch, dass Sie inzwischen Ihr Elternhaus im Nachbarbezirk verkauft haben an eine junge Familie mit Migrationsgeschichte. Aber nicht alle Nachbarn waren begeistert.
Ja, ich glaube, es wäre im Sinne meines Vaters gewesen, tatsächlich einer Familie mit Migrationshintergrund dieses Haus zu verkaufen. Und ich wollte auch nicht an einen Spekulanten verkaufen, was man hätte tun können und sehr viel mehr Geld bekommen hätte, hätten aber sofort das Haus abgerissen und ein Sechsfamilienhaus oder sowas auf das Grundstück gesetzt. So sehe ich das Haus noch ab und zu und sehe vor allen Dingen, dass es lebt mit dieser Familie. Ja, in der Nachbarschaft, ja, bitte nicht an Türken verkaufen. Ich sage, das sind aber Deutsche, die sind hier geboren. Und
also da müssen sie auch noch dicke Bretter bohren.
Ist auch so irrational. Inzwischen sind verschiedene Familien dann doch schon miteinander befreundet. Also man merkt, wenn die Begegnung von Mensch zu Mensch stattfindet, dann tut sich auch was und dann gehen auch die Herzen auf.
Die sie dann vermittelt haben, weil ihnen wird ja auch vorgeworfen, du wohnst ja nicht hier, ne? Also du, das ist ja auch so ein gern genommenes Argument. Dieses Buch, hat das eigentlich den Abschied vom Elternhaus ein bisschen erleichtert?
Auf jeden Fall, weil ich eine neue Heimat gefunden habe,
in sozusagen, Max
oder meine alte Heimat wiedergefunden habe durch sehr, sehr viele Freundschaften, durch sehr viel Vertrauen, was dort aufgebaut worden ist. Und ich fühle mich stark bereichert. Ich bin eingeladen, das wollte ich noch sagen, zu einer Fachtagung am 17. August, Bildungschancen und antimuslimischer Rassismus, Same Old Story, und das ist ein Forum muslimische Zivilgesellschaft. Und das ist schon ein Riesenvorschuss an Vertrauen, dem man
da ja. Margarete Zander, danke schön für Ihren Besuch hier.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Danke.
Am 24.06., also jetzt Samstag, liest hier auf der Veranstaltung Extra Schicht gleich dreimal.